Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir ist jetzt mein Kumpel
Patrick. Servus.
Ein Flugzeugabsturz, eine Handvoll Überlebender, unwegsames Gelände und unmenschlichste Witterungsverhältnisse gepaart mit einem Wolfsrudel. Darum soll es in unserem heutigen Filmtipp gehen. Das sind die Zutaten zu The Grey unter Wölfen. Wir haben gerade nochmal ein bisschen recherchiert und Wikipedia definiert The Grey unter Wölfen als Abenteuer- bzw. Tierhorrorfilm. Dem können wir nicht ganz so zustimmen, weil aus unserer Sicht raus ist The Grey einwandfreier Survival-Thriller-Drama.
Abenteuer, ja.
Ja, ich meine, als Tierhorrorfilm würde ich ihn jetzt so nicht bezeichnen, weil es sind ja keine Fantasiewesen, es sind ja im Endeffekt nur definitiv Wölfe, die ihr Revier verteidigen bzw. auf die Jagd gehen. Also es ist ja alles andere als irgendwie was Erfundenes. Ich meine, gut, vielleicht, ja, Der Weiße Hai ist ja auch ein Tierhorrorfilm. Und das ist ja auch nur ein Hai, der seinem
Instinkten nachgibt.
Genau, der nicht nur nachgibt, sondern der seinem Instinkt nachgeht. Schwimmen, fressen.
Und das tun hier die Wölfe aber auch.
Aber jetzt kommen wir zu unseren Darstellern, zu unseren Filminformationen. Regisseur war Joe Carnahan. Dieser hat im Jahre 2002 den Cop-Thriller Narc ins Leben gerufen. Sensationeller Film. Danach kam 2007 Smoking Aces. Auch ein unglaublich cooler, abgedrehter, crazy Film. Den müsste sich auch jeder mal gegeben haben. 2010, da gab es dann so eine kleine Flaute in seiner Filmografie mit Das A-Team, der Film. Aber ich glaube nicht, dass er direkt schuld dran war. War doch der Film Das A-Team mit, wie viel waren sie, glaube ich, 5 oder 6 verschiedenen Drehbuchautoren unglaublich stark im Vorfeld schon belastet, was auch für die komplette, ja, für das komplette Versagen dieses Films wahrscheinlich verantwortlich war, ja. Und unglaublich perverse Filmfehler, Handlungsstränge und Handlungslücken, also absolute Katastrophe. Ich war überhaupt nicht von begeistert. Das kann aber jeder für sich selber ausmachen, denn im Jahre 2012 hat er mit seinen The Grey unter Wölfen einen absolut genialen Survival-Thriller ins Leben gerufen, der, glaube ich, besser nicht hätte gemacht werden können. Weiter ging es dann mit Stretch, Boss-Level und Cop-Shop. Die beiden letzten, Boss-Level und Cop-Shop, waren dann mit seinem Hauptdarsteller Frank Grillo, der eben auch in The Grey unter Wölfen eine Rolle übernahm. Das bringt uns dann schon zu den Hauptdarstellern, denn allen voran Liam Neeson. Wir hatten ihn letzte Woche in der Neuverfilmung von Die nackte Kanone. Und The Grey unter Wölfen ist ein direktes Gegenteil zu unserem letzten Podcast. War Die nackte Kanone doch übelster Klamauk. Da ist jetzt The Grey unter Wölfen tiefgründiger, bierernster Survival-Thriller. Über Liam Neeson müssen wir eigentlich keine großen Worte verlieren. Hat er sein Leben lang doch mehr als gut bewiesen, dass er einer der besten Darsteller unserer Generation ist. Und auch hier in unserem heutigen Podcast-Thema zeigt er wieder einmal mehr, weswegen er der Beste ist oder einer der Besten. The Grey ist ein wirklich starbesetzter Film. Wie schon erwähnt, Frank Grillo, der in zahlreichen Filmen mitgespielt hat. Leider in sehr vielen Filmen weniger die Hauptrolle. Er ist auf jeden Fall immer und immer wieder mit dabei. Hat er auch jetzt in der Tulsa King-Serie neben Sylvester Stallone eine Rolle ergattern können. Er hat in 2 The Purge-Filmen mitgespielt, wie schon erwähnt, in Cop Shop und Boss Level.
Avengers.
Genau, Avengers. Also Frank Grillo ist ein bekanntes Gesicht in Hollywood und schaut für sein Alter unglaublich krass aus. Der Mann ist jetzt 60 Jahre alt und sieht aus mit seinem muskelbepackten Körper, dem Sixpack, worauf man Wäsche schrubben kann, wirklich wie ein 35-Jähriger. Also dem sieht man sein Alter definitiv am Körper nicht an. Des Weiteren haben wir einen Dermot Mulroney. Auch er ist ein unglaublich bekanntes Gesicht in Hollywood. Unglaublich wandlungsfähig, hat mitgespielt in Die Hochzeit meines besten Freundes, hat in Copykill mitgespielt, den Serien Shameless, New Girl, er war in Insidious 3, dem letzten Scream 6 und mit The Grey unter Wölfen hat er eine Rolle übernommen, die ihm auch mehr als würdig ist. Ja, weitere Rollen wurden übernommen von James Badge Dale. Joe Anderson und Nonso Anusi oder Anossi. Dieser hat ebenfalls wie ein Frank Grillo in sehr vielen Filmen mitgespielt, hatte aber nie diesen Durchbruch. Er war in der Serie Game of Thrones zu sehen. Wir hatten ihn in Der Goldene Kompass, Rock'n'Roller, war auch eine Guy Ritchie-Produktion, beziehungsweise ein Guy Ritchie-Film. Er war in Ender's Game zu sehen, Cinderella, Conan der Barbar, etc., etc. Aber mir blieb er am ehesten im Gedächtnis aus der Serie Sweet Tooth, die von 2021 bis 2024 lief. Da war er nämlich der Begleiter von dem kleinen Jungen. Ja, unterm Strich und am Ende des Tages bleibt zu sagen, dass der Cast von The Grey unglaublich exquisit ausgewählt ist, von dem jeder seinen Beitrag leistet und seine Rolle auf den Punkt, wie du es immer so schön sagst, Patrick, auf den Punkt
bringt
und auf den Punkt spielt, unglaublich intensiv und gut. Aber jetzt kommen wir mal zur Handlung des Films. Also wir lernen zu Beginn John Otway kennen, der unglaublich intensiv gespielt wird von Liam Neeson. Wir erfahren, dass er in Alaska sowas wie ein Jäger ist, der die Angestellten bzw. die Arbeiter einer Ölgesellschaft vor den Angriffen und Attacken von Wölfen beschützen soll, indem er die Tiere dann tötet bzw. im Vorfeld abschießt. Durch so einen Voice-Over-Kommentar wird ziemlich schnell klar, dass er von sich selber überhaupt nichts hält. Genauso viel wie von den Angestellten und den Arbeitern dieser Ölgesellschaft, nämlich er hält sich wie die anderen für Abschaum, niedrigster menschlicher Müll, könnte man so sagen. Zugleich wird auch sehr, sehr schnell deutlich, dass er durch den Tod seiner Frau Suizidgedanken hegt. Und das ist, denke ich mal, wenn du den ganzen Tag mit einer Knarre in der Hand rumläufst oder mit einem Gewehr, ist das eine ziemlich schlechte Kombination. So wie in jedem Job hat auch die Ölgesellschaft Schichten, die halt mehrere Wochen bzw. Monate andauern können. In dem Fall ist diese Schicht zu Ende und die Arbeiter dieser Ölgesellschaft nehmen in einem Flugzeug Platz, das sie nach Hause bringen soll. Und auf dem Heimflug geschieht dann das Undenkbare. Die Maschine stürzt ab und zwar in der unfreundlichsten oder menschenunfreundlichsten Gegend, die man sich vorstellen kann, nämlich
an der Eiswüste.
Genau, diese eisige Tundra Alaskas. Und für die kleine Gruppe an Überlebenden beginnt so dieses typische Absturzszenario: sich warm halten, nützliche Kleidung und Gegenstände finden, die Verletzten versorgen. Ich glaube, da möchte man als jemand, der ab und zu mal mit dem Flugzeug fliegt, möchte man, glaube ich, gar nicht drüber nachdenken, was alles passieren kann. Also ich glaube, für mich selber wäre das das Allerschlimmste, in einer Maschine zu sitzen, die abschmiert.
Denk lieber nicht drüber nach.
Sehe ich genauso. Also ja, auf jeden Fall hat die Gruppe von Überlebenden jetzt mit dieser eisigen Umgebung zu tun. Ja, und wie schon gesagt, also während die meisten der Überlebenden noch unter Schock stehen, weiß Otway genau, was zu tun ist. Er behält die Kontrolle über die Situation. Er weist die Leute an, was zu tun ist. Er, ja, hilft einem Sterbenden doch sanft ins Jenseits überzugleiten. Er redet ihm gut zu. Also man sieht, er weiß, was zu tun ist. Er behält da wirklich so die Kontrolle.
Er behält die Nerven.
Ja, er behält die Nerven, genau, das ist es. Das sind schon solche intensiven Aufnahmen, wo man echt sagen muss, da wird schon so viel vermittelt, wo dich an den Film schon richtig fesselt.
Das nackte Überleben, das wird da schonungslos einfach dir gezeigt.
Genau, du sagst es gerade, es geht ums nackte Überleben. Und ums nackte Überleben geht es auch für, wie viel sind es, glaube ich, 7 Leute, die den Absturz überlebt 8. haben. Denn sie müssen sich zusammenraufen. Sind es doch alles Männer, die in der Gesellschaft unter zivilisierten Menschen keinen Platz mehr gefunden haben. Und genau diese Menschen müssen sich jetzt in dieser Extremsituation zusammenraufen und eine Einheit bilden. Und das ist ja schon eine Riesenherausforderung für Egomanen, Selbstsüchtige, ja, Leute, denen andere Menschen und deren Schicksale eigentlich komplett egal sind. Ja, also die Überlebenden verschanzen sich erst einmal in dem Flugzeugwrack zusammen, um zumindest mal die erste Nacht zu überstehen. Und schon in der ersten Nacht wird den Überlebenden klar, dass sie sich nicht nur gegen Hunger und Kälte behaupten müssen, sondern es kommt noch ein wesentlich schlimmerer Aspekt hinzu, denn sie müssen sich gegen ein ganzes Rudel Wölfe noch zusätzlich erwehren. Und innerhalb kürzester Zeit fordert der natürliche Kreislauf sein erstes Todesopfer. Der Mensch sieht sich wieder einmal mehr am Ende der Nahrungskette.
Ja, so eine sehr intensive Szene, wo sie dann in der Nacht mit der Taschenlampe dann plötzlich gehen, siehst du nur ein Wolfsauge und plötzlich findest du immer mehr. Du siehst nichts mehr, nur diese Wolfsaugen.
Das ist eine der geilsten Szenen.
In so einem Film,
ja. Ja. Er hört ja was knurren und er nimmt ja dann diese Fackel, hebt die dann so nach vorne und du siehst bloß diesen einen schwarzen Wolf, die gefletschten Zähne, die leuchtenden Augen und die Männer stehen im Endeffekt vor dieser absoluten Finsternis und plötzlich gehen zack, zack, zack nochmal, glaube ich, 5 oder 6 weitere Augenpaare auf und du weißt, es ist auf jeden Fall richtig übel.
Ja.
Meine Frau hat gemeint, dass das sehr unrealistisch ist, weil Wölfe ja normalerweise abhauen. Aber ich glaube, diese Wölfe sind anders. Also ich denke mal, der europäische Wolf würde mit Sicherheit abhauen.
Ich würde es nicht sagen anders. Ich gehe davon aus, dass sie die Menschen als Problem in dem Sinne sehen, aufgrund dessen, weil sie eingedrungen sind in ihr Revier. Und dieses Revier möchten sie verteidigen.
Okay, das ist die eine Sache.
Aber ich verstehe nicht, was du hinaus möchtest. Der europäische Wolf, der zieht weiter. Einer, der ein großes Revier, wie in Alaska oder auch in Russland oder auch in den skandinavischen Ländern, zur Verfügung hat und dieses dann hat. Und dann kommt plötzlich ein Mensch. Ich glaube nicht, dass der abhauen würde, sondern der würde dann sein Revier verteidigen.
Genau, also das sehe ich ja ähnlich.
Nicht umsonst können an Wolfsrudel auch Bären reisen.
Deswegen, ja, und ich meine, gut, du hast es mit dem, ich denke mal, da dieser Alaska-Wolf, der riesengroß ist.
1/3 größer als der europäische.
1/3, also weißt du, was das schon ist, während ein normaler Wolf, glaube ich, so die Größe von einem Schäferhund ein bisschen größer hat.
Ja.
Damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, ist ein richtiger, ich denke mal, amerikanischer, sibirischer oder Alaska-Wolf nochmal 1/3 größer als ein Schäferhund. Und egal, ob die jetzt ihr Revier verteidigen oder einfach nur Nahrung suchen, die lassen sich nicht verscheuchen, indem man laut ist und auf sie zuläuft. Das macht ein Bär auch nicht.
Ja.
Und mit dieser Bedrohung hat es die überlebenden Gruppe zu tun. Und dann aber 7, 8 Wölfe. Das ist schon eine ganz, ganz harte Nummer. Du hast es ja schon gesagt, dass in der Nacht wird einer von diesen Überlebenden auch gerissen. Am nächsten Tag finden sie natürlich dem seine Leiche, unglaublich zerrissen. Liam Neeson zeigt nur mit seiner Beschreibung schon, dass er Ahnung von diesem ganzen Ding hat, weil er eben auch sagt, sie haben ihn nicht gefressen, sondern sie haben ihn nur getötet.
So wie ich schon gesagt hatte, dass sie ihr Revier damit verteidigen, dass sie uns Angst machen möchten.
Genau.
Und dass wir in dem Sinne jetzt schnellstmöglich verschwinden sollen.
Ich habe mir das aber auch gedacht, weil Liam Neeson sagt ja im Film, dass Wölfe ein Revier beanspruchen, das bis zu 700 Quadratkilometer umfassen kann. Und da habe ich mir auch gedacht, also wenn das nur ein Wolfsrudel so hat, okay. Wenn du jetzt aber, sag ich mal, 5 oder 6 Wolfsrudel hast, dann ist es, glaube ich, völlig egal, wo du in Alaska runtergehst. Du landest in irgendeinem Revier und das ist halt scheiße. Gut, auf jeden Fall machen sich die Männer dann schnellstmöglich auf, um irgendwie wieder in die Zivilisation zu kommen, Hilfe zu finden. Und zu den genannten Problemen kommen noch die größten charakterlichen Unterschiede, die die Menschen auch mit sich selber dann herumtragen. Diese Unterschiede belasten die Gruppe nicht selten und ja, sie spalten teilweise die Gruppe auch. Ja. Und die Gruppendynamik wird immer wieder auf eine extrem harte Probe gestellt, weil während Liam Neesons Charakter John Otway doch irgendwo so die Gruppenführung übernimmt, hat das immer wieder mit 1, 2 Leuten zu tun,
die spalten möchten, die sich halt auch in den Vordergrund drängen möchten, ihren Anspruch, der Führer zu sein, in den Vordergrund zu spielen.
Genau, es sind aber alles so, diese beiden zumindest, einer, der richtig auffällt, das ist so ein richtiger Egomane, der mit Autorität überhaupt nichts anfangen kann und er möchte sich also auch gefühlt, er spricht es so nie aus, aber sein ganzes Verhalten, seine ganzen Handlungen beweisen ja immer wieder aufs Neue, dass er sich von John Otway nicht helfen lassen möchte, weil er selber irgendwo als ganzer Mann dastehen möchte.
Ja.
Umso genialer ist auch der Wandel von dieser ganzen Gruppe und den einzelnen Charakteren. Und je länger der Film dauert, umso geiler wird es auch.
Ja.
Ja, und von dem Moment an, als sich die kleine Gruppe von Männern vom Flugzeugwrack entfernt, fordert die Natur immer und immer wieder ihren Tribut. Ja, und sowas geht auch nicht spurlos an einem vorbei. Und bei dieser Odyssee erlebt nicht nur der Zuschauer eine charakterliche Entwicklung, sondern auch die Protagonisten verändern sich, indem der Einzelgänger lernen muss, dass es gut ist, zusammenzuarbeiten oder der Egomane, der Soziopath, muss lernen, in der Gruppe zu agieren und nicht nur auf sich selber zu schauen.
Ja.
Und ich finde, das haben die in dem Film super gut eingefangen. Ja, und wie unterschiedlich auch die Männer an sich schon sind, zeigt sich in dieser kleinen Lagerfeuerszene, in dem die Männer ja drüber philosophieren, war ihr Überleben Glück oder von Gott gewollt, wo unterschiedlichste Thesen auch aufgezeigt werden. Es wird über das Leben nach dem Tod gesprochen, über Glaube etc. Also es hat jetzt nichts mit Religion zu tun, sondern ich glaube, das sollte einfach nur zeigen, dass verschiedene Charaktere auch die verschiedensten und unterschiedlichsten Ansichten haben. Und da ist es eben auch gut gezeigt, was damals einfach noch keine Thematik war, dass man die Meinung des anderen sich anhört und auch akzeptiert. Weil jetzt überlege mal, du sitzt am Lagerfeuer, hast mit einem Wolfsrudel zu kämpfen, hast den Flugzeugabsturz gerade überlebt und bist am Endeffekt nur am Rumkeifen, weil jemand anderes eine andere Ansicht zu gewissen Themen hat als du. Aber ich glaube, da schmeißen dich die Leute gleich ins Lagerfeuer, oder?
Bestimmt.
Für mich war es jedenfalls so, je mehr die Leute von sich preisgeben, und sie geben ja sehr viel von sich preis, also man erfährt von ihren Privatleben, ihren Vergangenheiten, ihren Zukunftsplänen, ist es für den Zuschauer sehr, sehr mitreißend, weil jeder Charakter bekommt Tiefe. Also das sind keine Abziehbildchen von Charakteren, wo man sagt, ah ja, war in 50 anderen Filmen genauso, sondern es sind wirklich eigenständige Figuren, die zum Leben erweckt werden, indem man ihnen persönlich
Hintergrundgeschichte genau. erzählt, die Bedeutung hat.
Genau, also Persönlichkeit gibt. Und umso schlimmer ist es für einen dann auch, jeden weiteren dann sterben zu sehen, weil man hat Bindungen zu diesen Menschen eingebaut oder entwickelt.
Man lernt sie wertschätzen.
Ja, und ich sag mal, jedes Mal, wenn da irgendeiner dann das Zeitliche segnet, ist es für einen so ein kleiner emotionaler Abschied, da man ja Bindungen zu diesen Menschen aufgebaut hat. Das ist also jedes Mal wieder in perfekter musikalischer Untermalung raubt es dir wirklich den Atem.
Ja.
Ja, und du hast nicht nur einmal, hast du wirklich so einen Moment, wo du dir so ein bisschen so eine kleine Träne verdrücken musst, weil es halt einfach scheiße ist. Wären das jetzt wirklich solche Leute geblieben, wie dieser Soziopath?
Ja.
Dass man einfach sagt, naja gut, das war eh ein Arschloch. Ja, ähnlich wie jetzt zum Beispiel, haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt, im Film Der Nebel von Stephen King mit Thomas Jane, wo diese religiöse Frau die ganze Gruppe aufhetzt und nur darauf schaut, so ich will mehr Anhänger haben als die andere Gruppe. Als sie dann am Schluss die Rübe weggeschossen bekommt, da war glaube ich keiner im Kino, der nicht gejubelt hat.
Stimmt.
Das ist bei dem Film eben komplett anders. Also wie schon gesagt, du fühlst mit diesen Menschen mit. Du siehst, es sind Männer, es sind Menschen, die Familien teilweise auch zu Hause haben, die einfach keine bösen Menschen sind. Ne? Und so ist auch der Abschied vom größten Arsch der Gruppe. Für mich war es zumindest auch einer der schmerzlichsten, weil wenn man sieht, wie dieser Mensch resigniert, dass es keine Hoffnung gibt und eben all diese fahren lässt, die Situation als ausweglos beschreibt und dennoch so viel Schönes in seinem, zumindest in dem Ort, an dem Ort entdeckt, wo er sein Ende finden wird, das ist dann schon eine harte Nummer. Und wenn sich dann die Männer am Ende ihres Weges dann nochmal mit den Vornamen vorstellen und die Hände reichen und er sich nochmal für alles bedankt, also das macht schon was mit einem. Ob du jetzt willst oder nicht, und das ergreift dich wirklich, wenn er den ganzen Film über wirklich so ein Arschloch gewesen ist und dann am Schluss wirklich sehr emotional, auch unter Tränen sich verabschiedet, dann geht dir das echt nahe. Also das war bei mir zumindest so.
Ja, stimmt.
Aber ich will ja gar nicht zu weit vorwegnehmen, weil wer es alles schafft oder ob es überhaupt jemand schafft, in die Zivilisation zurückzukommen, diesen ganzen Horrortrip zu überstehen, das müsst ihr euch selber anschauen im Film The Grey unter Wölfen. Doch eins sei noch gleich im Vorfeld gesagt, schaltet nach dem Abspann oder wenn der Abspann losgeht, nicht sofort ab, denn wenn der ganze Abspann durchgezogen ist, gibt es dann noch so eine kleine Cutscene und die lässt auf jeden Fall auch Raum für Diskussionen bzw. Interpretationen. Ja, aber abschließend bleibt auf jeden Fall zu sagen, dass The Grey unter Wölfen ist für jeden, der Filme mag, wie Auf Messers Schneide mit Alec Baldwin und Anthony Hopkins. Unglaublich geiler Survival-Thriller. Ebenfalls für Freunde von The Revenant mit dem Leonardo DiCaprio, Castaway mit Tom Hanks, Überleben mit Ethan Hawke, der auch dieses Szenario oder diesen Flugzeugabsturz über den Anden verfilmt hat, wo diese ja dann angefangen haben, die Leichen zu essen, um durchzukommen.
Ja.
Und das ist schon eine harte Nummer. Also wenn du dir überlegst, du landest irgendwo in Not, wo es nichts zu beißen gibt. Ja, wie die jetzt zum Beispiel in diesem Gebirge, da ist weder Wasser noch Tiere, die du jagen könntest, sondern du hockst da oben und verhungerst. Was würdest du machen? Würdest du dich an Menschen hermachen?
Mein Gedanke wäre jetzt nein, aber bestimmt. Weil das ist der Urinstinkt eines Menschen, zu überleben.
Ja, und das ist genau das, wo ich eben für mich selber auch nochmal beim Angucken von The Grey so ein bisschen reflektiert habe. Was würdest denn du machen, wenn dir sowas passieren würde? Jetzt also speziell mit diesem Andenabsturz. Naja, also ich denke mal, was ja auch viele Leute selber gesagt haben, sie hatten unglaubliche Probleme damit, Freunde zu essen. Aber ich weiß nicht, ich sage ja, wie du selber gerade gemeint hast, der größte Trieb des Menschen ist nicht nur der Sexualtrieb oder der Fortpflanzung oder Selbsterhaltungstrieb, sondern der Überlebensinstinkt.
Ja.
Und ich glaube, da würdest du eine ganze Menge
dafür tun.
Ja, oder auch reinfressen, nur um irgendwie durchzukommen.
Ja.
Und das bringt uns schon zu unserem letzten Film aus dieser Survival-Reihe, nämlich 127 Stunden oder 127 Hours mit dem James Franco, der diesen Überlebenden spielt, der in dieser Felsspalte eingeklemmt ist. Und auch da möchte ich die perfekte Brücke schlagen zu unserem Film The Grey, weil ähnlich wie ein Wolf sich auch das Bein abbeißt, um aus der Falle rauszukommen, macht er es da ähnlich. Und der Film war auch unglaublich intensiv. Das war eine einzelne One-Man-Show von James Franco und das kennt man von ihm so an sich nicht. Wenn man ihn immer aus diesen, Seth Rogen-Kiffer-Komödien da, Das ist das Ende oder Pineapple Express gesehen hat, dann würde man ihm so eine Leistung überhaupt nicht zutrauen, aber mich hat er voll überzeugt. Also wer ihn gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Ja, und bei The Grey muss ich ja ganz ehrlich dazu sagen, dass die Wölfe, selbst wenn sie größtenteils animiert sind, sind sie auf jeden Fall extremst gut in Szene gesetzt und die Wolfsattacken sind sagenhaft mitreißend inszeniert.
Ironie des ganzen Films ist ja der, der den größten Todeswunsch hat, bis zum Schluss eigentlich durchhält.
Ja, also mein Gut ist und bleibt halt einfach Liam Neeson, aber ich würde es jetzt einfach nicht mal drauf schieben, dass es der Hauptdarsteller ist, aber es war ja irgendwie zu erwarten.
Ja.
Ja, das kommt eigentlich jetzt schon, da kommen wir jetzt schon zu unserem Fazit. Also mein persönliches Fazit ist, The Grey ist einer der spannendsten, dramatischsten und bewegendsten Vertreter dieses Survival-Genres. Bildgewaltig und wunderschön in Bildern dargestellt, wird der schreckliche Überlebenskampf von seinen erstklassigen Darstellern inszeniert. Also mitreißender kann ein abendfüllender Film, finde ich, kaum sein. Liam Neeson allen voran zeigt einmal mehr, wie schon erwähnt, warum er einer der besten Darsteller unserer Zeit ist. Sein ganzes Spiel toppt wirklich alles. Da ist jeder Satz, jede Mimik und sogar jede Bewegung und Geste strotzen wirklich vor Kraft und vermögen den Zuschauer an den Bildschirm zu fesseln. Weil er spielt wirklich einen gebrochenen Mann, also einen Mann, der sein komplettes Dasein in seinem Dasein keinen Sinn mehr sieht. Und umso überraschender ist seine komplette Entwicklung im Verlauf des Films, weil er entscheidet sich, dem Schicksal zu trotzen und sich dem nicht zu ergeben.
Er nimmt die Herausforderung an.
Und er kämpft wirklich von da an unerbittlich ums Überleben. Er erhebt sich ja zu diesem Anführer über diese kleine Gruppe, weil er einfach über die Wölfe und auch das Überleben in der Wildnis am meisten weiß. Und das merken die anderen auch und fügen sich ihm, beziehungsweise, ja, unterwerfen, das klingt so hörig, aber ja, sie tun, was er sagt.
Ja.
Aber jetzt zu deinem Fazit. Patrick, was ist dein Fazit zu The Grey?
Da lässt mich nur dir anschließen, weil da lässt sich nichts anderes anfügen. Er ist ein Spitzenvertreter seines Genres.
Ja, definitiv. Gibt es noch irgendwelche Fun Facts, Mr. Fun Fact Experte?
Ich habe jetzt zu diesem Film kaum welche herausgefunden.
Okay. Ja, also ich finde ja auch gerade das Ende ist ja ganz, ganz intensiv. Also das ist ja auch ein Ende, mit dem keiner gerechnet hat.
Ja.
Also so geht's mir zum Beispiel. Also wo ich den Film im Kino gesehen habe, du hast so richtig gehört, wie so ein richtiges Raunen durch den Kinosaal ging.
Stimmt.
Und du musste ich mich auch an der Nase packen. Ich habe mit diesem Ende überhaupt nicht gerechnet und das hat mich eben auch richtig
geflasht,
ja, ohne zu viel zu verraten, aber es hat mich richtig geflasht. Ja, und auch das Ableben der Brieftaschen von diesen ganzen gefallenen Männern am Ende symbolisiert eigentlich diese Akzeptanz von Liam Neesons Charakter gegenüber dem Tod, mit dem er seinen Frieden schließt und seine Sterblichkeit selber erkennt.
Ja.
Das Ende, das werdet ihr dann auch selber sehen, wenn ihr diese Cutscene nach dem Abspann gesehen habt, bleibt ihr ganz bewusst offen, um mehr daraus zu deuten und den Kontrast dieser Zerbrechlichkeit des Menschen und seinen erbitterten Überlebenskampf zu zeigen. Und wie es für euch endet, wäre es echt cool, wenn ihr uns da mal in den Kommentaren irgendwo reinschreiben würdet, wie ihr das Ende von The Grey seht oder interpretiert.
Sehr gern.
Weil es ist ja ganz offensichtlich so gehalten, dass es Platz zur Diskussion lässt. Und wie das ausschaut, wie es für euch ausschaut, das würde mich echt interessieren. Wenn ihr die Blu-ray zu Hause habt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall noch die Deleted Scenes anschauen. Das sind auch nochmal gute 25 Minuten an Film, wo rausgefallen ist. Und das hätte den Film auf ja, satte 140 Minuten aufgebläht. Ob das jetzt gut gewesen wäre oder nicht, das hätte, glaube ich, die Platzierung im Film zeigen müssen. Aber es waren auf jeden Fall ein paar interessante geschnittene Szenen mit dabei, die mich auch überrascht und geflasht haben.
Inwiefern?
Ja, es gibt eine Szene, die rausgefallen ist, dass direkt nach dem, was heißt direkt, in der Nacht nach dem Absturz, siehst du, wie Liam Neesons Charakter Koffer und Taschen durchwühlt, um noch irgendwas Nützliches zu finden. Und eine kleine Gruppe von Männern, ich glaube 3 oder 4 sind es, die sind vor dem Flugzeug und machen sich über so eine Lebensmittelbox her. Du siehst,
was?
Alter, ohne Scheiß, also die essen Vorräte und trinken Sachen weg, die eigentlich fürs Überleben hätten ausreichen müssen, weil sie ja selber noch nicht gewusst haben, werden wir gerettet, werden wir entdeckt, müssen wir uns auf den Weg machen oder wie geht's weiter? Und dann ist, glaube ich, das Kontraproduktivste, was du machen kannst, Vorräte unkontrolliert zu vertilgen und wegzufressen. Also das war schon sehr, sehr spannend und ich weiß nicht, warum die Szene rausgefallen ist. Da ist leider kein Audiokommentar oder sonst irgendwas zur Verfügung. Aber das bringt mich ja eben wieder zurück zu meiner Frage. Wie würdest du reagieren? Ja, ich weiß nicht, das kann man so pauschal, glaube ich, gar nicht sagen. Weil wenn du dieses Szenario nicht live miterlebt hast, kannst du nicht sagen, ja, ich würde auf jeden Fall kühlen Kopf behalten. Und ich weiß nicht, ob die Männer, die das Essen weggeschnabuliert haben, ob die wirklich drüber nachgedacht haben oder ob die ihrer Situation einfach noch nicht bewusst waren, ob die selber noch unter Schock standen. Ne? Und da gibt es dann noch ein paar Szenen, die auch, ich glaube, die waren ein bisschen überflüssig, die eben Liam Neeson ganz am Anfang zeigen, wo er sich den Gewehrlauf in den Mund steckt. Um abzudrücken, kommt nämlich ein Eisbär von der Seite und er muss ja dann aufgrund dessen diese Waffe wieder aus dem Mund nehmen und auf den Eisbär zielen. Ich glaube, die Szene, die ist, finde ich persönlich, nicht zu Unrecht aus dem Film gefallen, weil die war für die, sag ich mal, Charakterentwicklung Liam Neesons eigentlich recht irrelevant.
Ja.
Ja, so viel eigentlich jetzt zu unserem Podcast-Thema The Grey unter Wölfen, unglaublich guter Survival-Horror, naja, nicht Horror, sorry, unglaublich gutes Survival-Drama. Schaut ihn euch an, wenn ihr nicht schon gesehen habt, mit dem Film kann man definitiv nichts falsch machen.
Guter Popcorn-Abend.
Du sagst es, guter Popcorn-Abend. Bringt uns schon so ein kleines bisschen näher zu unserem Weihnachts-Special, was wir vorhatten. Wir mussten es leider Gottes, wie schon im letzten Podcast erwähnt, ein bisschen
schieben
und jetzt auch wieder ein bisschen verändern, da es zeitlich einfach nicht mehr komplett reingepasst hat jetzt. Wir machen in der nächsten Podcast-Folge, lassen wir uns nicht mehr überraschen von irgendeinem Handy. Wir machen auch wir machen eine spezielle Rubrik wieder auf, nämlich unsere Top 5 Weihnachtsfilme.
Ja, muss denn für uns zu Weihnachten?
Ich denke mal nicht nur für uns, sondern für jeden eigentlich ein Muss sein sollten für ein gelungenes Weihnachtsfest, wenn die Geschenke nichts Gutes waren, das Essen in die Hose
gegangen ist. Wenn die Socken kommen und die Unterhosen geschenkt werden, Musterfilm.
Oder Schlafanzüge, dann sag ich mal, wenn das komplette Weihnachtsfest oder auch die Vorweihnachtszeit nicht ganz so
überzeugt
und nicht ganz so das ist, was man sich vorstellt, dann sollten zumindest die Filmabende, die man sich machen kann, mit Weihnachtsfilmen ein Erfolg sein und ich hoffe, wir können euch da ein bisschen weiterhelfen in unserer nächsten Folge von Die Movie Buddies, unsere Top 5 Weihnachtsfilme. Bis dahin.
Lasst euch gut gehen. Servus.
Ciao.